nutze ich Cannabis wirklich als Medikament für mich oder verarsche ich mich einfach grob selbst?
Psychoaktiv, euer Podcast mit Suchttherapeutin Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig. Denn heute widmen wir uns meiner Meinung nach einem wichtigen Thema, aber eigentlich wollte ich es gar nicht im Podcast behandeln. Ich habe darüber nämlich einen Artikel im Psychoaktiven Magazin geschrieben und der hat dann doch auf Instagram für sehr viel Diskussion gesorgt. Also habe ich mir überlegt, wie ich das Thema vielleicht doch noch auf eine etwas andere Weise im Podcast besprechen kann, um vielleicht ein bisschen die Essenz der Diskussion aufzugreifen. In meinem Artikel habe ich nämlich eine aktuelle Image-Kampagne bezüglich Medizinalcannabis kritisiert. Das will ich aber, wie gesagt, hier nicht nochmal machen. Den Artikel findet ihr übrigens in den Shownotes, falls es euch interessiert, habe ich euch da verlinkt. Als ich mir die Rückmeldungen zu diesem Artikel angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass ja eigentlich so dieses Kerndiskussionsthema die verschiedenen Konsummuster rund um Cannabis sind. Dass das immer und immer schwammiger wird, ist mir auch schon während dem Prozess der Umsetzung der Teillegalisierung aufgefallen. Noch einmal zur Erinnerung, Cannabis wurde im April zur Genusszwecken teillegalisiert. Also das war im Prinzip der Hauptfokus. Natürlich hat sich im Rahmen dessen, dazu kommen wir auch gleich, auch was beim Medizinalcannabis verändert. Trotz allem ging es erstmal ja um die Genusszwecke. Wenn man allgemein dann auch immer die Debatten verfolgt hat, hat sich das plötzlich alles total vermischt. Und das habe ich schon damals ziemlich ungünstig empfunden, weil es eben gewaltige Unterschiede da zwischen gibt, ob man jetzt halt, ja, zu Genusszwecken Cannabis konsumiert oder ob man sich eben medikamentiert auf die ein oder andere Weise. Und auch hatte ich persönlich das Gefühl, dass immer mehr dieses Bild entstanden ist, ja, Cannabis ist für alles gut, klatsch drauf, so, weil halt diese Debatten teilweise sehr leger geführt wurden oder die Argumente so dolle vermischt wurden. Das ist es wahrscheinlich eher. Und genau deswegen wollte ich dieses Thema nochmal aufnehmen. Wir haben in diesem Podcast schon über Selbstmedikation von Cannabis gesprochen, und zwar mit Gundula Barsch. Die hat zur Selbstmedikation auch sehr viel geforscht. Das ist übrigens die Folge 60. Die könnt ihr euch gerne nach dieser Folge nochmal anhören. Was wir heute in dieser Folge machen wollen, ist tatsächlich einfach nur diese Konsummuster zu untersuchen. Also, was macht einen Cannabis-Patienten aus? Was macht Selbstmedikation aus? Aber auch vor allem die Frage klären für Fachleute, die vielleicht den Podcast hören, aber auch für Konsumierende selbst, die vielleicht gerade den Podcast hören, für sich zu unterscheiden, nutze ich Cannabis wirklich als Medikament für mich oder verarsche ich mich einfach grob selbst? Genau darum wird es in dieser Folge gehen. Doch bevor wir jetzt gleich ins Thema reinstarten, möchte ich mich noch gerne bei meinen ersten Psychoaktiv Plus Mitglieder bedanken. Lieben Dank an Olivia, Katja, Fritz, Susanne, Florian, Jan, Corinna, Lena, Paula, Steffen und Lukas, dass ihr meinen Podcast unterstützt, und ganz besonderen Dank an Anja, die eine Jahresmitgliedschaft vom Symposium im Sprudelspa gebucht hat, also dem größten Paket. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Kleine Erinnerung an euch, mit Psychoaktiv Plus bekommt ihr den Zugriff auf einen werbefreien Podcast-Feed, alle Artikel vom Psychoaktiven Magazin, die Transkripte zur Folge, und bald gibt es auch die erste Bonusfolge. Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt starten wir in die Folge rein. Starten wir mit den Rahmenbedingungen für Cannabis-Patienten. Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist Cannabis als Medikament nicht erst seit 2024 Thema, sondern ist seit 2017 als Rezepturarzneimittel zugelassen. Im Gegensatz zu Fertigarzneimitteln, die durch eben ein aufwendiges Zulassungsverfahren müssen und am Ende genau einer Funktion zugeordnet werden müssen, also es wird definiert, für welche Krankheit oder für welches Symptom sie eingesetzt werden, fällt bei Rezepturarzneimitteln dieses Zulassungsverfahren weg. Rezepturarzneimittel werden außerhalb von Cannabis zum Beispiel dafür genutzt, Medikamente herzustellen für Menschen, die Fertigmedikamente nicht vertragen. Zum Beispiel, weil sie eine Unverträglichkeit haben oder Kinder alkoholhaltige oder bittere Medizin nicht einnehmen können. Da bei Rezepturarzneimitteln dieses Zulassungsverfahren wegfällt und sozusagen ja eine Art Verschreibungsanleitung zu dem Medikament fehlt, ist die Liste, für was Cannabis verschrieben werden kann, sehr, sehr lange und geht von ADHS, Angsterkrankungen, Blasenkrämpfe, chronische Schmerzen, HIV, Migräne, Multiple Sklerose bis hin zum Reizdarm. Und das sind noch nicht mal alle Indikationen. Dass das so möglich ist, ist sowohl, ja sagen wir mal, sowohl gut als schlecht. Gut dahingehend, dass man merkt, dass Cannabis wirklich bei unfassbar vielen Dingen unterstützen kann und helfen kann und als Medizin eingesetzt werden kann. Schlecht ist es unter anderem aber auch für das öffentliche Bild, weil das so ein bisschen den Anstrich bekommt, so, ja, was bei alles helfen kann, das gibt es so gar nicht und es ist ja dann irgendwie auch nicht richtig und es ist dann irgendwie auch halb eingebildet. Also all ja diese Gerüchte, die sich leider dann um Cannabis als Medikament ziehen. Und am Ende ist es halt so, dass Cannabis dann verschrieben werden kann, wenn der Arzt es für richtig hält. Es liegt also komplett im Ermessen des Arztes und im Prinzip können aber auch Ärzte aller Fachrichtungen verschreiben. Die Situation für Cannabis-Patienten hat sich 2024 wahrscheinlich verbessert. Denn im Gegensatz zu noch vor ein paar Jahren gibt es auf jeden Fall mehr Ärzte, die Cannabis verschreiben. Und außerdem wurde ja Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz genommen. Und das Medizinalcannabis wird jetzt unter dem Medizinalcannabisgesetz geregelt und braucht auch kein Betäubungsmittelrezept mehr. Das heißt, es wird einfach auf einem, ja, sagen wir mal, normalen Rezept verschrieben. Da es für Betäubungsmittel für Ärzte und Apotheken extra Regeln gibt, die die befolgen müssen, fällt durch das Herauslösen aus dem Betäubungsmittelgesetz von Cannabis eben auch ein bisschen Arbeit weg. Kurz, die Verschreibung von Cannabis wurde ein bisschen einfacher. Ein weiteres Problem beim Medizinalcannabis ist dann immer noch die Kostenübernahme. Viele Cannabis-Patienten tragen die Kosten noch selbst, da eben auch das Übernahmeverfahren durch die Krankenkassen sehr kompliziert ist und auch häufig abgelehnt wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das ist ja irgendwie gelöst, denn jetzt können die Cannabis-Patienten einfach ihr Cannabis selbst anbauen mit den neuen Regelungen. Aber ich habe das Medizinalcannabisgesetz durchgelesen und ich habe es auf jeden Fall so verstanden, dass das nicht so einfach geht, dass das Medizinalcannabis immer noch aus den Apotheken kommen muss, damit eben die Herstellung gesichert ist und es eben auch eine Qualität hat, die einem Medikament entspricht. Und wer sein Medizinalcannabis selbst anbauen möchte, der braucht eine offizielle Genehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medikamente. Das vielleicht erstmal so zu den Grundvoraussetzungen, um sich ein bisschen zu orientieren, was so die Rahmenbedingungen für Cannabis-Patienten sind. Aber was für uns besonders wichtig ist für diese Folge, ist diese lange Liste, für was Cannabis eingesetzt werden kann. Denn auch wenn Cannabis für sehr viele Indikationen verwendet werden kann, muss man halt immer im individuellen Fall anschauen, ob es sinnvoll ist. Nicht jede Person verträgt Cannabis als Medizin gleich gut. Für manche ist es was, für manche ist es nicht. Das gilt es dann mit einem Arzt, mit einer Ärztin herauszufinden, ob das das richtige Medikament für einen ist. Doch häufig ist es halt auch grundlegend nicht wirklich leicht, Cannabis-Patient zu werden. Denn häufig wird es erst in Betracht gezogen, wenn eben klassische Medikamente nicht wirken und halt dementsprechend nicht den erwünschten Behandlungserfolg gezeigt haben. Das heißt, der Weg für viele Cannabis-Patienten ist meistens sehr, sehr lang und auch mit sehr vielen Enttäuschungen und auch Rückschlägen gespickt. Psychoaktiv-Hörer Dirk hat uns seinen Weg zum Cannabis-Patient geschildert und da hören wir einfach mal kurz rein.
Hi, ich bin Dirk, ich bin 34 Jahre alt. Ich bekomme inzwischen Cannabis seit über einem Jahr auf Rezept verschrieben, damals sogar noch auf Betäubungsmittelrezept. Das hat sich inzwischen durch das Cannabiskonsumgesetz und das Medizinalcannabisgesetz ein bisschen geändert. Die Verschreibung ist ein bisschen einfacher geworden, aber grundsätzlich die Rahmenbedingungen sind wie folgt. Cannabis wird noch oder immer noch eingesetzt als ein letztmöglicher Versuch, einer Symptomatikverbesserung. Deswegen bekomme ich das auch verschrieben, aufgrund meiner ADHS-Erkrankung oder Symptomatik, die ich schon seit Kindheit an habe. Allerdings erst im Erwachsenenalter diagnostiziert worden sind. Ich habe alle Leitlinienmedikamente ausprobiert und bin aufgrund von Nebenwirkungen und Beeinflussung von anderen Erkrankungen wie Migräne und exokrine Pankreasinsuffizienz dazu gekommen, dass Cannabis bei mir besten Wirkung, Nutzenverhältnis zeigt. Und grundsätzlich bin ich dazu durch eine Selbstmedikation gekommen oder durch ein Ausprobieren von Cannabis, damals noch in Amsterdam. Habe aber sehr schnell auch gemerkt, dass so das klassische Joint- und Tabakrauchen überhaupt nicht das ist, was mir gut tut, sondern ich bin recht schnell am Anfang noch umgestiegen auf pures Inhalieren von Cannabisblüten oder gemischt mit Teesorten. Und seitdem ich das als offizielles Medikament verschrieben bekomme, nutze ich ausschließlich einen Vaporisator, also einen Verdampfer, und bekomme immer die gleichbleibende Dosierung verordnet, die ich mehrfach am Tag, über den Tag verteilt, in der gleichbleibenden Menge anwende, sodass immer ein gleiches Nutzen-Wirk-Dosis-Verhältnis besteht, also kein Aufdosieren erfolgt. Und ich fahre damit seit inklusive Selbstmedikation seit mehreren Jahren konstant auf dem gleichen Level. Und bin damit sehr, sehr zufrieden für meine Symptomatik. Auch im Sinne von der Migräne hat sich das sehr, sehr positiv entwickelt. Ich würde sagen, in etwa 80-90% weniger Schmerzattacken. Und falls ich mal ganz heftig Migräne bekomme, habe ich auch noch ein Akutmedikament. Und ich denke, das ist so der große Unterschied zu einer Selbstmedikation oder zum klassischen Kiffen, dass es hier wirklich um eine bewusste Einfindung in den Alltag auch geht des Medikaments.
Lieben Dank, Dirk, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Es kann jetzt natürlich sein oder beziehungsweise zeichnet es sich schon ab, dass es nicht mehr ganz so dolle eine Odyssee ist für Menschen, die gerne Cannabis als Medikament verschrieben bekommen wollen, dadurch, dass eben Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz gelöst wurde und somit sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Das kann auch ein sehr zweischneidiges Schwert sein, das nicht nur gut ist, also zum Beispiel, dass immer mehr Cannabis auch über Telemedizin einfach verschrieben wird. Gerade die Telemedizin steht ja auch in letzter Zeit immer vermehrt in der Kritik, weil die hat tatsächlich durch die Teillegalisierung nochmal einen richtigen Boom erlebt, eben auch durch die veränderten Rahmenbedingungen. Und vor allem die Unternehmen, die von vornherein versprechen, hey, hier bekommst du dein Cannabis-Rezept, sollten wirklich in ihrer Rechtmäßigkeit mit Argusaugen beobachtet werden. Denn ich meine, transferiert mal dieses Vorgehen auf einen normalen Arztbesuch. Da weiß man im besten Fall ja auch nicht im Vornherein, was man für ein Medikament bekommt, sondern man wird erst untersucht und dann wird aufgrund einer Diagnose und aufgrund des Untersuchungsergebnisses und aufgrund der individuellen Situation beschlossen, welches Medikament in diesem Falle am sinnvollsten ist. Habe ich also ein Unternehmen, das im Vornherein im Prinzip verspricht, hey, hier kriegst du dein Cannabis-Rezept, wird dir das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das nur mal so am Rande. Kehren wir mal wieder zurück zur allgemeinen Verschreibung von Cannabis und deren Rahmenbedingungen. Je nach Bedarf wird dann eben eine Medikation aus einer Kombination von Cannabis und anderen Medikamenten festgelegt oder eben eine reine Medikation mit Cannabis. Und dafür ist halt in der Regel vorgesehen, dass man eine Konsumform nutzt, die nicht gesundheitsgefährdend ist und die Dosierung eben auch erleichtert. Kurz, Joints fallen aufgrund der Belastung, aufgrund der Verbrennung raus. und es wird eher mit Vapes gearbeitet. Eine andere Möglichkeit ist es auch, Cannabis zu essen. Allerdings müssen Patienten dann ihre Cookies selber backen, da es in Deutschland noch keine vorgearbeiteten Edibles gibt. Für die Behandlung wird dann eben eine feste Dosis und eine passende Sorte festgelegt und der Verlauf der Erkrankung und die Symptome werden eben weiter vom Arzt begleitet und geschaut, ob die Medikation durch Cannabis so noch passt. Jetzt stellt sich natürlich vor allem auch im Rahmen der Teillegalisierung vielleicht noch die Frage, wie es denn als Cannabispatient mit dem Freizeitkonsum ausschaut. Grundlegend wird ein Konsum außerhalb der verschriebenen Dosis natürlich nicht gern gesehen, weil der Arzt legt ja natürlich die Dosis fest, um die Symptome zu lindern. Und da kann natürlich ein zusätzlicher Konsum, vor allem ein regelmäßiger zusätzlicher Konsum, konträr zu wirken. Ich habe auch gelesen, dass der Konsum außerhalb der Dosierung schriftlich vom Arzt erlaubt werden muss. Wie sehr das wirklich in der Praxis stattfindet, sei mal dahingestellt. Ich habe ein paar Cannabis-Patienten gefragt und die haben mir das erstmal so nicht bestätigt. Aber auch wenn es grundlegend erstmal nicht gedacht ist, dass man neben seiner Dosierung, neben seiner Medikation konsumiert, ist halt der Mensch am Ende auch Mensch. Und dass man sich manchmal nicht genau an die Dosierung hält, weil man zum Beispiel ja einen entspannten Abend mit Freunden haben möchte und dabei Cannabis konsumieren möchte, ist an dieser Stelle wahrscheinlich auch einfach ganz normal. Wichtig ist dabei aber natürlich, dass sehr reflektiert zu tun, damit man eben seine Medikation nicht gefährdet. Und genau zu dem Thema habe ich eine kurze Voicemail von Jonathan von euch. Er macht den Cannabis-Podcast Grüne Stunde und ist selbst Cannabis-Patient und teilt mit uns mal kurz seine Haltung zu Freizeitkonsum und Medizinalcannabis.
Ja, durchaus eine wichtige und aber auch spannende Frage, denn bei mir kam beispielsweise der Genusskonsum circa 3 bis 4 Jahre, bevor ich überhaupt das erste Rezept erhalten habe, und der Übergang in dieser Zeit, der ist natürlich ein Stück weit fließend gewesen und ist es auch zum Teil heute noch. Wo endet denn der Genusskonsum? Wo beginnt die Medikation? Endet die plötzlich in dem Moment, in dem ich keine Symptome mehr habe? Und was ist, wenn ich darüber hinaus trotzdem noch mehr konsumiere? Vielleicht sogar auch präventiv, um eben noch länger von meinen Symptomen verschont zu bleiben. Oder komme ich in dem Moment schon in den Genuss- und Freizeitkonsum hinein, weil ich eben keine Symptome mehr habe? Das wäre ja auch kompletter Quatsch. Also, Genusskonsum ist vielleicht als Patient, als Patientin unter der Bedingung möglich, dass sich die Auswahl der Sorte und der Menge nicht negativ auf meine Diagnose auswirkt, für die ich ohnehin ja sehr wahrscheinlich ein Rezept erhalte. Ich will ja zum Beispiel auch keine Toleranzverschiebung riskieren. Vielleicht will ich aber gezielt mal die Kreativität steigern, die Regeneration nach einem harten Workout fördern oder die Wahrnehmung zum Beispiel bei einem Waldspaziergang steigern oder einfach mit Freunden einen lustigen und guten Abend haben. Also ich denke, am Ende des Tages ist es als Patient wichtig, den eigenen Bedarf bzw. den eigenen Verbrauch abseits der Medikation zu tracken, um gegebenenfalls kritische Konsummuster zu erkennen.
Danke, Jonathan, für deine Einsicht. Wie ihr aus der Nachricht rausgehört habt, ist es sehr komplex und auch kompliziert, wirklich für sich gut auf dem Schirm zu haben, wo fängt die Medikation an und wo fängt der Genusskonsum an und wie man das für sich am besten reflektiert. Und was einem dabei einfach klar sein soll, vor allem wenn man eine tägliche Medikation hat, es gibt ja auch Bedarfsmedikation, Cannabis, die da nicht täglich ist, aber vor allem wenn ich eine tägliche Cannabis-Medikation habe und darauf sehr viel Genusskonsum setze, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich kritische Konsummuster entwickeln, natürlich viel höher. Dementsprechend macht es auch einfach Sinn, transparent zu seinem Arzt zu sein und seinen eigenen Konsum außerhalb der Medikation zu tracken und auch nachzubesprechen. Aber wie wir jetzt aus diesem Kapitel auch schon rausgehört haben, mitbekommen haben, ist es immer noch nicht so einfach, Cannabis-Patient zu werden und für viele Ärzte und Ärztinnen auch wirklich das letzte Medikament der Wahl. Was daraus entstanden ist, ihr habt es ja auch sowohl bei Jonathan als auch bei Dirk gehört, dass sie erstmal außerhalb der Medikation angefangen haben, Cannabis zu konsumieren und dann eben gemerkt haben, dass Cannabis für sie auch als Medikament wirkt, dass Menschen erstmal zur Selbstmedikation greifen. Und genau das wollen wir uns jetzt im nächsten Kapitel genauer anschauen.
Werbung.
Cannabis-Patient zu werden ist also durchaus mit vielen Hürden verbunden, auch wenn die vielleicht etwas abgesenkt wurden durch die Teillegalisierung. Und ich meine, da ist es kein Wunder, dass Menschen sich mit Cannabis selbst therapieren. Hier ist Selbstmedikation das Stichwort. Und ich finde es nicht nur für die Konsumierenden wichtig, das nochmal zu definieren, sondern auch für meine lieben Kollegen und Kolleginnen. Denn wenn wir mal uns ein bisschen es geschichtlich anschauen, war es ein riesengroßer Fortschritt, dass der Konsum von psychoaktiven Substanzen als Selbstmedikation angesehen wurde. Das war super wichtig für die Theoriebildung rund um die Sucht, denn man kam endlich davon weg, nur den Drogen die Schuld zu geben für die Abhängigkeit, sondern man hat gemerkt, dass der Konsum von psychoaktiven Substanzen der betroffenen Person einen Zweck dient. Dabei stehen vor allem psychische Symptome im Vordergrund. Der Konsum wird also genutzt, um Emotionen zu regulieren oder auch Symptome von psychischen Erkrankungen abzuschwächen. Zum Beispiel etwas, was auf eine ADHS eine beruhigendere Wirkung hat oder es hilft Menschen mit ADHS sich besser sortiert fühlen. Oder dass man eben von der posttraumatischen Belastungsstörung die schmerzhaften Erinnerungen verdrängt mit Drogen. Kurz, der Konsum psychoaktiver Substanzen hilft erst einmal bei den unterschiedlichsten Symptomen. Allerdings kann sich eben genau daraus auch eine Sucht entwickeln. Eine sogenannte fehlgeleitete Selbstmedikation. Also kurz, ich merke, hey, Amphetamin beruhigt meine ADHS, aber anstatt mich zu limitieren und meinen Konsum genau bezüglich meiner Erkrankung einzugrenzen, konsumiere ich immer mehr und mehr, bis sich daraus am Ende ein Abhängigkeitssyndrom als eigenständige Erkrankung neben der ADHS herausgebildet hat. Genau in diesem Rahmen wird der Selbstmedikationsbegriff in der Suchthilfe genutzt. Und genau das wollen wir auch anschauen. Ich meine, natürlich ist Selbstmedikation mit anderen Medikamenten ein ganz normaler Teil unseres Lebens. Ich meine, ist immer eine Frage, ab wann man anfängt, aber vielleicht ist auch schon der Lavendeltee am Abend, um sich zu beruhigen, ist ja auch gewissermaßen Selbstmedikation. Wir sprechen aber heute um psychoaktivere Substanzen in der Selbstmedikation. Gut, zurück zum Thema. Das ist so das Setting, wo wir in der Suchthilfe den Selbstmedikationsbegriff nutzen, aber es ist halt meiner Meinung nach viel zu einseitig. Denn ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass in der Suchthilfe eine gelungene Selbstmedikation nicht so viel Beachtung findet. Klar, am Ende hat man natürlich eher Kontakt mit denjenigen, bei denen die Selbstmedikation fehlgeleitet wurde, aber ich finde es unfassbar wichtig, auch eine gelungene Selbstmedikation zu erkennen. Die hatte ich nämlich auch schon in meiner Drogenberatung häufig von der Justiz geschickt, denn klar, Selbstmedikation mit illegalisierten Substanzen, das war damals ein Klient, der auch Cannabis konsumiert hatte vor 2024, kann natürlich zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Wir sind allerdings die Suchthilfe und nicht die Justiz. Wir sind also der fachgerechten Begleitung konsumierender Menschen verschrieben. Aber an was erkennt man jetzt eine gelungene Selbstmedikation? Dafür gibt es wohl mehrere Merkmale, die mir in meiner Zeit als Drogenberaterin aufgefallen sind. Und ihr könnt gerne aber auch die Liste in den Kommentaren ergänzen. Das wären nur so meine Punkte, die ich auf jeden Fall immer genutzt habe, um so ein bisschen abzuchecken, mit was für einem Konsummuster ich es hier gerade zu tun habe. Also die Grundlage einer gelungenen Selbstmedikation bildet ein sehr bewusster Konsum, der nicht im Affekt, also nicht gefühls- und situationsgesteuert ist, sondern wirklich planvoll und gezielt stattfindet. Der Grund für die Selbstmedikation ist dem Betroffenen dabei sehr bewusst. Also der weiß schon, warum er es konsumiert und kann das auch gut benennen. Die Betroffenen kennen sich außerdem sehr gut mit der Substanz aus und wissen auch ihre Dosis und haben sich in der Regel auch eine feste Dosis festgelegt. Dabei kann der Konsum dauerhaft sein, also täglich. Und wie schon gesagt, dabei legen sich die Menschen meistens selbst eine gewisse Dosis fest. oder es wird eben bei Bedarf genutzt, zum Beispiel bei starken Schmerzen. In der Regel wird auch auf Harm Minimization geachtet, bei Cannabis also auch ein Vaporizer genutzt oder der orale Konsum bevorzugt, zum Beispiel in Form von Haschkeksen oder ja, ähnlichem. Der Konsum außerhalb der Symptombekämpfung, also nennen wir es einfach den Genusskonsum, wird gering gehalten oder es wird einfach komplett drauf verzichtet. Außerdem wird der Konsum regelmäßig reflektiert und häufig wird sich auch mit anderen Betroffenen ausgetauscht. Das wären so meine Punkte, die natürlich manchmal besser, manchmal schlechter anwendbar zu sein, aber ich finde schon mal einen guten Rahmen geben, mit dem man losgehen kann und ja gut ins Gespräch gehen kann, wie die Selbstmedikation einzuschätzen ist. Aber wie gesagt, lasst mir gerne eure Punkte noch in den Kommentaren da. Ich finde es auf jeden Fall unfassbar wichtig, genau diese Art von Selbstmedikation identifizieren zu können und Menschen, die sich so weiterhelfen, nicht weiter zu stigmatisieren, indem man sie mit einer Abhängigkeitsdiagnose konfrontiert. Und das gilt auch, wenn täglich konsumiert wird. Das muss man sich einfach ganz genau anschauen. Aber natürlich ist es immer auch eine Gratwanderung. Aber Selbstmedikation schon als unausweichlichen Einstieg in die Sucht zu sehen, empfinde ich auf jeden Fall als enorme Belastung und eben, wie schon gesagt, als Stigmatisierung der Betroffenen. Aber natürlich kann eine Selbstmedikationsidee auch zu mehr Problemen führen, als dass sie löst. Hierfür gibt es den eben erwähnten Begriff der fehlgeleiteten Selbstmedikation und dessen Grundlage bildet meiner Meinung nach eine diffuse Selbstmedikation. Also ganz grundlegend merkt man so am Anfang, dass Cannabis einem erst einmal bei etwas gut tut. Sei es, um die Stimmung zu stabilisieren, den Schmerz zu reduzieren oder den Stress abzubauen. Hier können die Gründe natürlich super unterschiedlich sein. Und das ist ja auch erstmal überhaupt kein Problem, wenn es eine Ausnahme bleibt. Man könnte es auch funktionalen Konsum nennen. Ich konsumiere also, um irgendein Symptom oder Zustand positiv zu beeinflussen. Doch genau diese Art von Konsum gilt es sehr schnell zu reflektieren. Hier gibt es auch eine ganz einfache Möglichkeit. Nehmen wir mal an, ich konsumiere Cannabis am Abend zur Entspannung, weil ich so dolle viel Stress empfinde. Das gilt als Selbstmedikation. Ich versuche, mit meinem Stress besser umzugehen, indem ich konsumiere. Zur Reflexion stellt man sich dann einfach die Frage, was man noch so zur Entspannung macht. Wenn ich hier dann eine lange Liste habe, wie zum Beispiel mich mit Freunden treffen, Sport oder auch mal vielleicht einfach ein bisschen TV schauen, dann ist dieser Lebensbereich in Balance und Cannabis nur eine Möglichkeit von vielen, wie ich mit meinem übermäßigen Stress umgehe. Wenn ich aber nur noch Cannabiskonsum als Möglichkeit zur Entspannung habe, nimmt es diesen kompletten Lebensbereich ein. Ich bin also von dem Konsum abhängig, also noch nicht in Form von einer Erkrankung, sondern davon, dass ich ohne den Konsum keine Entspannung mehr bekomme. Und das ist schlichtweg ein Risikofaktor, dass der Konsum einem aus der Hand gleiten kann. Hier hören wir mal ganz kurz in die Voicemail von Jana Lorang rein. Sie macht den Podcast Wege aus der Sucht und ist auf Instagram unter jana_lorang zu finden. Jana schreibt man da mit Y und Doppel-N. Hören wir mal rein, was sie zu sagen hat.
Cannabis war für mich lange eine sehr angenehme Abwechslung zum Alkohol. Egal ob jetzt abends mit Freunden oder auf Partys, habe ich es total gemocht. Teilweise sogar mehr als den Alkohol. Irgendwann wurde aber mein Alltag durch Studium, Arbeit und einfach eine sehr belastende Beziehung aber ziemlich anstrengend und ich habe schnell gemerkt, dass wenn ich abends einen Joint rauche, ich einfach viel schneller abschalten kann, dass ich deutlich besser schlafen kann. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Schlafstörungen. Und das hat sich einfach gut angefühlt und dann habe ich das so weitergemacht. So hat sich dann der abendliche Joint eingeschlichen, über Jahre hinweg. Meine Schlafstörungen waren dadurch einfach weg und ich konnte diesen ganzen Druck im Alltag einfach besser standhalten, gefühlt. Erst als ich dann aufhören wollte, ist mir bewusst geworden, dass ich total abhängig geworden war und dass ich ohne mein Gras überhaupt nicht mehr schlafen konnte, geschweige denn zur Ruhe kommen konnte. Als mir dann im Gegenzug eine Therapeutin Antidepressiva verschreiben wollte, wurde mir erst so richtig bewusst, dass mein Konsum mir die letzten Jahre schlichtweg als Medizin gedient hatte, um im Alltag klarzukommen, obwohl ich eigentlich schon lange gar nicht mehr dazu in der Lage gewesen war.
Jana beschreibt uns also sehr gut, wie sie eben Cannabis jeden Tag genutzt hat, um eben mit Stress, mit den täglichen Herausforderungen klarzukommen. Und dadurch einfach auch verkannt hat, dass es ohne gar nicht mehr geht und sie dahingehend in eine Abhängigkeit geraten ist. Bei einer Abhängigkeitsentwicklung wird bei der Selbstmedikation dann meistens das Cannabis oder mit was man eben sich selbst medikamentieren möchte, aber wir sind ja heute beim Thema Cannabis, nicht nur für ein Symptom genutzt, sondern eben für mehrere. Ich merke also, dass mir der Konsum in vielen Lebenslagen erst einmal gut tut. Dementsprechend nutze ich es auch mehr und mehr und hinterfrage es dabei nicht wirklich. So nach dem Motto, wenn es hilft, kann es ja nicht so schlecht sein. Und die Situation häufen sich dann. Cannabis ist gut für meine Periodenschmerzen, also konsumiere ich dann. Und zur Entspannung nach der Arbeit ist es auch super, also konsumiere ich da auch. Und manchmal kann ich mein Schamgefühl kaum aushalten, aber mit einem Joint ist es dann doch nicht mehr so wild. Und dabei werden halt immer mehr Lebensbereiche von Cannabiskonsum besetzt. Und ich denke, ihr seht jetzt auch, auf was ich hinaus möchte. Initial wurde Cannabis zur Selbstmedikation genutzt, also zur Verbesserung von verschiedenen Symptomen. Aber sie blieb halt diffus, ungenau und wenig zielgerichtet. Also all die Aspekte, die wir bei einer gelungenen Selbstmedikation aufgezählt haben, wurden hier nicht wirklich angewandt, sondern es wurde sehr emotional entschieden, mit Cannabis die aktuelle Situation vermeintlich erstmal zu verbessern. Lasst uns zum Abschluss nochmal kurz über das Thema Genusskonsum sprechen oder Freizeitkonsum oder wie man das eben gerne nennen möchte. Also den Konsum, für den die Teillegalisierung eigentlich stattgefunden hat. Er soll es erwachsenen Menschen erlauben, ohne die Angst vor strafrechtlicher Verfolgung Cannabis zu konsumieren. Bei Alkohol haben wir von der WHO eine Orientierung, welcher Konsum als risikoarm und welcher mit einem höheren Risiko einhergeht. So eine genaue Orientierung, wo man sich so entlanghangeln kann, gibt es an sich bei keinen illegalisierten Substanzen. Vor allem nicht von offizieller Seite und auch noch nicht wirklich von Cannabis. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat in ihrem Infoflyer zwar zwischen einem weichen und harten Konsummuster unterschieden. Die Unterscheidung finde ich allerdings eher, naja, sagen wir mal, begrenzt hilfreich. Deswegen werde ich sie auch nicht weiter aufführen. Aber wichtig ist, dass überhaupt eine Unterscheidung gemacht wurde und das noch deutlich vor der Teillegalisierung. Allerdings wäre genau eine Unterscheidung, eine sehr genaue Unterscheidung für verschiedene Konsummuster sehr hilfreich meiner Meinung nach, um eine Stigmatisierung abzubauen, dass nicht nur Konsumenten selbst befähigt werden, ihren Konsum einzuschätzen, sondern dass auch andere Menschen eher fähig werden, einen Konsum einzuschätzen und das nicht nur so nach Bauchgefühl machen. Und auch beim Freizeitkonsum können die Konsumgründe sehr unterschiedlich sein. Sei es Spaß zu empfinden, Geselligkeit zu fördern, eine entspannte Stunde zu haben und so weiter und so fort. Es kann wirklich verschiedene Gründe haben und es ist auch völlig okay. Das Problem ist nur, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es vielen Menschen einfacher fällt, eine Selbstmedikation für ihren Konsum vorzuschieben, anstatt einfach zu sagen, ich konsumiere, weil ich Bock habe. Das ist natürlich auch ein Produkt von der jahrelangen Prohibition und Stigmatisierung. Und man bekommt so ein bisschen das Gefühl, wenn ich keinen richtig guten Grund angebe, dann werden andere meinen Cannabiskonsum auch nicht akzeptieren. Also ein Cannabiskonsum einfach aus Lust und Laune ist nicht erwünscht. Und dem ist wahrscheinlich auch so, aber ob das Ausweichen zu einer Selbstmedikationsidee da wirklich der richtige Weg ist, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Ich persönlich würde mir nämlich wünschen, dass wir Schritt für Schritt dahin kommen, dass ein gelegentlicher Konsum von Cannabis einfach aus Genuss und Freizeitzwecken keinem Konsumierenden mehr negativ vorgehalten werden. Denn an sich haben alle Konsumgruppen, über die wir heute gesprochen haben, mit Stigmatisierung zu kämpfen. Cannabispatienten wird vorgeworfen, nur eine gute Ausrede für ihren Konsum zu suchen. Bei Menschen mit gezielter Selbstmedikation ist das sogar noch verstärkt der Fall. Außerdem kommt noch die Annahme hinzu, dass man eine Abhängigkeit hat. Und die Genusskonsumenten werden aufgrund der jahrelangen Prohibition stigmatisiert, mit Zuschreibungen, dass sie einfach faul oder produktivlos sind und dass es keinen Grund gibt, einfach nur so aus Lust und Laune zu konsumieren und dass das ja total hinfällig wäre. Und ich kann es natürlich gut verstehen, dass man der Stigmatisierung so gut es geht aus dem Weg gehen möchte. Das ist einfach ein schreckliches Gefühl. Doch am Ende stigmatisiert eine Verwaschung der Konsumgründe und Muster wieder andere Konsumgruppen von Cannabis und verschlimmert so die Gesamtsituation. Es liegt also noch wirklich viel Arbeit vor uns, den Cannabiskonsum zu normalisieren, ohne ihn aber dabei zu glorifizieren. Denn das haben wir schon mit Alkohol und das tut unserer Gesellschaft wirklich nicht gut. Und hierzu gehört auf der einen Seite eine selbstehrliche Reflexion und auf der anderen Seite eine wertschätzende und reflektierende Kommunikation über das Thema. Ihr Lieben, das war meine Podcast-Folge zum Thema Medikation und Selbstmedikation mit Cannabis. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich wirklich, eure Gedanken zu lesen. Also schreibt sie gerne in die Kommentare, wenn ihr das gerade auf Spotify oder YouTube hört. Die lese ich auch wirklich alle und antworte in der Regel auch. Falls ihr meinen Podcast unterstützenswert findet, schließt gerne eine Mitgliedschaft bei Psychoaktiv Plus ab. Auch hier findet ihr den Link in der Folgenbeschreibung. Genauso wie auch zu dem Artikel, der sich mit der Endlich-EV-Initiative beschäftigt, also der Image-Kampagne bezüglich Cannabis-Medikation. Der ist eben auch Teil von Psychoaktiv Plus und zwar in Form des psychoaktiven Magazins. Und nochmal danke an Dirk, Jonathan und Jana für eure Voicemails, die einfach auch nochmal einen tieferen und persönlicheren Einblick in das Thema gebracht haben. Auch hier findet ihr den Link zu den Profilen, zu den Voicemails, einfach in der Folgenbeschreibung. So, das war es jetzt halt auch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder oder wann immer ihr auch die nächste Folge hört. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss!